Herzlich willkommen bei The Monday Talks, Gespräche unter FreundInnen. Ich bin Alina und ich spreche jede Woche mit verschiedenen GästInnen über feministische Themen und alles, was uns im Moment so bewegt. Heute sprechen wir über die Rehabilitation toxischer Männer, Charlie Kirk und die Gaza-Flotte mit Enisa Amani. Heute mit dabei ist Dina. Sie hat zu Diskriminierung am Arbeitsplatz und Geschlechterstereotypen promoviert. Ihr kennt sie sicher alle schon von ihrem Podcast Trashologin, den sie gemeinsam mit Franzi macht, wo die beiden psychologische Theorien anhand von Beispielen aus dem Reality-TV besprechen. Aktuell sprechen sie über das Sommerhaus der Stars, Princess Charming und Are You the One in mehreren Folgen die Woche. Ich habe auch die große Ehre, bei Aito mit dabei zu sein. Den Podcast verlinke ich euch in den Shownotes, also unbedingt folgen, anhören. Und Franzi hat auch ein Buch geschrieben, das solltet ihr auch unbedingt lesen. Danke, dass du heute dabei bist, Dina.
Hammer, vielen lieben Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr, sonst bin ich ja immer nur zu euch, bei euch als Gast und heute mal andersrum.
Du fühlst dich tatsächlich gar nicht mehr an wie ein Gast oder wie eine Gästin. Du fühlst dich eigentlich eher an, als würdest du jetzt schon zum Inventar gehören. Ich habe ja auch mal in der Story geschrieben, dass du jetzt eine Ehrentürschologin bist.
Oh, das liebe ich.
Es fühlt sich tatsächlich total komisch an, dass ich jetzt bei dir zu Gast bin. Und ich fühle mich so unfassbar unvorbereitet, weil eigentlich habe ich ja immer vor jeder Folge die Notes und habe mir gedacht, wie werden wir es strukturieren, und ich versuche alle Leute so da durchzuführen. Und als ich dich gefragt habe, was soll ich vorbereiten, hast du gesagt, nichts, komm einfach. Ich glaube, du hast sogar gesagt, es wird wie bei Männern, wir erzählen einfach.
Ganz genau. Ich finde, die Monday Talks sollen echt so ein wie so ein Männer-Laber-Podcast sein. Ich habe natürlich trotzdem was vorbereitet, aber meine GästInnen sollen einfach nur erzählen, was sie dazu gerade so denken.
Ich habe richtig Angst, dass jetzt rauskommt, dass ich voll der Scam bin. Und dass man sonst in meinem Podcast denkt, ich würde alles spontan erzählen und dass es dann so flüssig rauskommt und dass jetzt heute, wenn ich nichts vorbereitet habe, ich hier sitze und mir vielleicht nichts einfällt.
Das glaube ich auf gar keinen Fall.
Mal schauen.
Sollen wir direkt mal reinstarten zum Thema Rehabilitation toxischer Männer. Ich weiß, das ist dein Lieblingsthema.
Eins der vielen.
Wir hören ja immer von der Cancel Culture, aber irgendwie sehen wir davon so gar nichts. Kürzlich ist jetzt sogar Yasin wieder auf meiner For You-Page aufgetaucht. Ich dachte, das Thema sind wir erstmal los. Aber anscheinend promotet er auch gerade seine Partytour. Wir sehen ganz viele Videos, wo er oben ohne mit ganz jungen Mädchen im Club tanzt, und man kann auch für viel Geld Tickets dazu kaufen. Man kann auch ein Meet and Greet mit ihm gewinnen. Trotzdem sitzt er jetzt im Podcast und erzählt, dass er ja alles verloren hat wegen den Vorwürfen. Ich habe dazu auch schon mal ein Reel gemacht die Tage und ich habe mich sehr gefreut, dass ganz viele Leute geschrieben haben, wer ist Yasin? Ich freue mich, dass doch viele überhaupt nicht wissen, wer er ist. Dass wir aber trotzdem darüber sprechen können, dachte ich, ich hole einmal alle kurz ab. Yasin war in ganz, ganz vielen Reality-Formaten. Er war bei Temptation Island, Reality Shore, Kampf der Reality Stars, Ex on the Beach und viele mehr. Dort ist er dafür bekannt, dass er immer absolut rotzensdicht ist und immer probiert, Frauen ins Bett zu kriegen, um danach dann abfällig über sie zu sprechen, wie zum Beispiel Jenny Elvers in The 50. Dann gab es Vorwürfe eines sexuellen Übergriffs, wobei Yasin ein Nein nicht akzeptiert haben soll. Der Vorfall wird aktuell noch vor Gericht behandelt. Bevor das Verfahren aber überhaupt abgeschlossen ist, sagt Yasin jetzt sein Leid, dass in dem Podcast, dass die mutmaßliche sexualisierte Gewalt ihm Einnahmequellen gekostet haben, obwohl er ja auch seine Tour promotet. Wie siehst du das? Sollte man öffentliche Auftritte haben, während ein Verfahren zu sexualisierter Gewalt gerade gegen einen läuft?
Weiß ich nicht. Das muss natürlich jede Person für sich selber entscheiden, ob das eine gute Idee ist. Ich würde es keine gute Idee finden. Ich finde es ja eine Sache auch noch, ob man sowas machen will, und die andere, ob man da hingeht. Und ich glaube, das wundert mich noch viel mehr, dass Yasin das jetzt macht. Okay, es passt irgendwie so in das nicht ganz so positive Bild, was ich sowieso von ihm habe. Mich wundert aber, dass noch so viele Menschen dahin gehen. Obwohl wir das immer wieder sehen, finde ich das richtig mindblowing. Und ich glaube, das Video hast du mir ja auch geschickt in unserer WhatsApp-Chat-Gruppe. Und ich war wirklich schockiert. Also, falls ihr das nicht gesehen habt, ich hoffe, ihr habt es nicht gesehen. Ich finde es echt ein bisschen verstörend. Es stehen Yasin und Gigi irgendwie auf wie so einem Podest in so einem Club. Und irgendwie, ich glaube, sie rappen irgendwas oder rufen. Ich bin mir nicht ganz genau sicher. Und um sie herum stehen nur sehr, sehr junge Frauen und rufen denen zu und feuern die irgendwie an und filmen die und scheinen sehr froh zu sein. Und ehrlich gesagt, die Frauen sahen wirklich sehr jung aus. Ich weiß nicht, ob alle volljährig waren. Also, will ich denen nicht unterstellen, aber das sah für mich nicht so, tatsächlich nicht danach aus. Und das finde ich schon schwierig.
Das ist ja auch ganz schwierig, muss ich sagen. Ich glaube, das ist eh so ein krasses gesellschaftliches Problem, dass wir so Beschuldigungen, es gibt ja jetzt noch kein Urteil, überhaupt nicht ernst nehmen. Und dass ganz viele immer hinter mutmaßlichen Vergewaltigern stehen. Das finde ich wirklich verrückt. Und ja, leider auch Frauen und vor allem auch junge Frauen. Und das, finde ich, ist so eine ganz gefährliche Ansicht auch, dass man denkt, wenn jemand sowas gemacht hat. Und es ist ja, es heißt auch nicht, dass wenn es da keinen Schuldspruch gibt, dass es da nicht passiert. Das ist ja super schwierig, sowas zu beweisen. Aber trotzdem, das Verfahren läuft ja noch. Also es ist noch in der Schwebe, auch gerichtlich zu klären, ob er ein Vergewaltiger ist oder nicht. Und da finde ich es dann wirklich ganz, ganz schwierig zu sagen, mir ist das egal. Und das sehen wir ja immer wieder. Wir haben das ja auch beim Chris Brown-Konzert gesehen. Da sind so viele Leute hingegangen. Und bei Chris Brown wissen wir das ja. Er hat das ja zugegeben, dass er Rihanna geschlagen hat. Also das steht ja völlig außer Frage. Wir wissen, dass es passiert. Und trotzdem gehen die Leute dahin. Und ich glaube, das ist so gefährlich, weil Leute, die sowas machen, die werden das immer weitermachen. Und wenn man sowas supportet, sendet man auch einfach ein Signal an die Frauen. Man sagt, wir glauben euch nicht. Und man sendet ein Signal an die Männer. Und ich meine gar nicht nur Justin oder Chris Brown spezifisch, sondern alle Männer, die sowas tun, wissen, das wird keine Konsequenzen haben. Die Leute stehen hinter mir.
Total. Und du hast ja gerade schon Chris Brown angesprochen. Perfektes Beispiel, der kam mir auch direkt in den Sinn. Und was ich aber auch so spannend finde, ist, du hast gerade schon gesagt, die meisten, also viele kennen Justin nicht anscheinend in deiner Bubble. Klingt nach einer guten Bubble. Aber der steht ja eigentlich auch nur sinnbildlich. Das ist ja auch nichts unbedingt, was nur im Reality-TV ist oder was so ein Phänomen ist, was exklusiv nur ist zu der Reality-TV-Bubble, sondern was wir auch so um uns herum sehen, oder? Also um uns herum im Kleinen, dass wir sehen, dass jemand beschuldigt wird, übergriffig gewesen zu sein und dass die Person aber trotzdem, dass entweder erstmal gar nichts passiert oder wenn dann vielleicht irgendwie doch was passiert, die Person ultraschnell rehabilitiert wird. Also das habe ich zumindest an der Universität, an denen ich gearbeitet habe, habe ich das relativ oft gesehen. Ich glaube, das sieht man öfter an Schulen. Ich weiß noch, an meiner Schule gab es auch so einen übergriffigen Fall gegenüber einer Schülerin, wo auch der Lehrer sehr schnell rehabilitiert war. Und ich glaube, es ist ja einfach so ein generelles Phänomen, was wir dann halt auch bei Reality Stars und auch bei so Stars wie Chris Brown sehen. Also irgendwas, was wir da im Großen sehen, was wir in unserem Alltag einfach im Kleinen immer wieder sehen. Ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich jede Person, die zuhört, dass der gerade ein Beispiel einfällt.
Ja, ich erlebe das bei der Arbeit, bei den Hilfetelefonen auch immer ganz viel, dass die Frauen, wenn sie anfangen, darüber zu sprechen, total viel Umfeld wegbricht, weil es ganz viele nicht glauben. Und da rehabilitiert man sich dann überhaupt nicht so schnell, weil dann gesagt wird, man sei eine Lügnerin oder man würde jetzt jemandes Leben zerstören wollen. Und dass dadurch wirklich viele Freundschaften und auch Bindungen in der Familie kaputt gehen. Aber andersherum, für die Täter hat das in den allerseltensten Fällen Konsequenzen. Also wirklich ganz, ganz selten. Die werden so schnell rehabilitiert. Und ich habe zum Beispiel auch in Köln viel in Bars gearbeitet. Und ich weiß da auch von Leuten, wo es mehrere Vorwürfe gab, mehrere Vergewaltigungsvorwürfe. Und das war allen bekannt. Und dann hieß es aber trotzdem immer, na gut, wir waren ja nicht dabei. Die Männer, gegen die es solche Vorwürfe gibt, die klagen natürlich auch immer zurück. Und darum ist es natürlich auch total gefährlich, da was zu sagen, weil man hat dann selber total den Nachteil, wenn man jemanden auch outcallt. Trotzdem, finde ich, sollten ja gerade auch so Bars, so Safe Spaces sein. Ich finde das so verrückt. Also dadurch, dass ich ja auch öffentlich zu dem Thema spreche, kriege ich natürlich auch ganz, ganz viele Geschichten geschickt. Und dann finde ich das schon verrückt, wenn das Bars sind, wo dann auf der Toilette dieser Zettel hängt, ne, mit man kann an der Bar nach einer bestimmten Person fragen und dann kriegt man Hilfe, wenn man sich gerade unwohl fühlt. Und dann weiß ich aber, an dieser Bar arbeitet aber eine Person, gegen die es mehrere Vorwürfe von sexualisierter Gewalt gibt. Da begibt man sich ja von der Gefahr in eine noch größere Gefahr. Und gerade deshalb so gefährlich, weil man sich dann ja auch in Sicherheit wiegt. Und das finde ich schon echt schlimm.
Mhm. Mir fällt ja gerade ein, wir haben vor ein paar Wochen einen Live-Auftritt zusammen mit dem Podcast Akte Rheinland. Und die Anna-Maria, die den Podcast macht, die wollte eigentlich einen Fall, also aus der Umgebung, aus dem Rheinland raussuchen. Da geht es um, das ist so ein True-Crime-Podcast aus der Region. Und die wollte eigentlich einen True-Crime-Fall dazu raussuchen, über sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz, weil das ja so Franzis und auch mein Spezialgebiet was Forschung angeht, ist. Oder zumindest so eine Kombination aus beiden halt ist. Wir fanden eigentlich, dass, ja, das wäre super gewesen. Und die hat erzählt, sie hat keinen Fall gefunden, wo eine Frau einen Mann angezeigt hat, wegen sexuellen übergriffigen Verhalten am Arbeitsplatz oder ihren Arbeitgeber, ihre Arbeitgeberin, dafür sie nicht richtig beschützt zu haben oder da nicht richtig eingeschritten gewesen zu sein, nicht die richtigen Maßnahmen gehabt zu haben. Aber sie hat sehr viele Fälle gefunden, wo Männer dann auf einmal ihre ArbeitgeberInnen angezeigt haben, dafür, dass sie irgendwie gefeuert wurden oder irgendwelche Maßnahmen gekriegt haben, weil sie sexuell übergriffig gewesen sind.
Wow. Aber das ist schon wieder so typisch. Also ich habe auch in diesen Gesprächen, wenn ich mit Frauen spreche zu sexualisierter Gewalt, die sind immer absolut schockiert, dass sie dann verklagt werden, wenn sie darüber sprechen. Und für mich ist das so richtig Alltag geworden. Ich habe mich so daran gewöhnt, dass ich manchmal dann vergesse, dass das nicht normal ist, dass man darüber spricht und dann hat man selber einen Gerichtsprozess, man hat Kosten. Und das wird ja auch Konsequenzen haben, also wenn da Arbeitgeberinnen angezeigt werden. Das hat ja Folgen auch für die weitere Karriere. Mhm. Das finde ich schon richtig verrückt. Aber es wundert mich alles gar nicht. Was ich mir auch im Zusammenhang mit der Yasin-Sache gefragt habe, ist, hat er denn wirklich alles verloren? Weil ich finde schon auch diese Karriere, die er da eingeschlagen hat, also halt im Fernsehen zu trinken und zu feiern und mit Frauen rumzumachen, das ist schon ein Privileg. Das, finde ich, ist nichts, was ihm jetzt zusteht. Und auch Kooperationen machen zu dürfen, ist ein Privileg. Also man darf Kooperationen machen, weil Leute einem vertrauen und etwas von einem kaufen wollen, weil sie denken, du bist eine vertrauenswürdige Person. Und wenn aber gerade ein Gerichtsprozess gegen dich läuft, dann bist du halt in dem Moment nun mal gerade keine vertrauenswürdige Person. Ich verstehe natürlich, dass das ein super gut bezahlter Job ist und dass es auch viel mehr Spaß macht, als was man sonst machen könnte. Auf der anderen Seite gibt es ja Jobs, also er müsste sich dann halt einfach einen anderen Job suchen, statt Influencer zu sein und statt Reality-Star zu sein. Und das finde ich schon ganz verrückt, diese Anspruchshaltung, dass er diese Art von Job weitermachen darf. Das geht jetzt nun mal gerade nicht. Er kann ja wirklich alles andere machen, wo man vielleicht auch keine hohen Zugangsbarrieren hat. Also es ist im Einzelhandel wird immer ganz viel gesucht. Am besten wäre natürlich irgendwas, wo er keinen Kontakt mit Menschen hat, irgendwo in einem Lager zum Beispiel. Das gibt es. Und das finde ich schon verrückt, also weil das ist ja auch bei Lehrern, hast du ja auch gerade schon angesprochen, ne? Oder bei Dozentinnen. Dozenten, dann geht das halt nicht. Also ich finde das immer so verrückt, dass die dann immer weiter als Lehrer arbeiten dürfen, wenn du es nicht schaffst, deinem Job nachzugehen, ohne Kindern gegenüber übergriffig zu sein oder anzüglich zu sein, dann ist das nun mal einfach nicht der richtige Job für dich. Und es tut mir leid, dass du dann jetzt das studiert hast und da Arbeitserfahrung gesammelt hast und jetzt kannst du es nicht mehr weitermachen. Aber du hast da nun mal einfach kein Anrecht drauf. Dann hättest du das vorher berücksichtigen müssen, dass das kein richtiger Job für dich ist.
Absolut. Und ich kann auf eine Art und Weise das natürlich schon auch nachvollziehen, wenn ich versuche, und es fällt mir jetzt nicht leicht, aber ich kann versuchen, mich in Yasin reinzuversetzen. Und dann tut mir das natürlich auch leid. Dann kann ich sehen, dass das blöd ist für ihn, dass er jetzt viele Möglichkeiten verloren hat. Ich glaube, man sagt ja sogar, dass er eigentlich ins Dschungelcamp ziehen sollte, was ja so die Reality-TV-Show ist, die irgendwie hinwollen, die so der Ritterschlag quasi ist. Und ich sehe schon, dass er viele Sachen verloren hat und dass es blöd ist. Und andererseits steht ja aber sein Bedürfnis nicht über der Sicherheit von anderen. Wenn die Leute sich nicht sicher sein können, und zu diesem Zeitpunkt können wir uns ja nicht sicher sein, weil noch nichts entschieden ist, dass sie sicher mit ihm sind, irgendwo eingesperrt, vor allem wenn gedatet wird, dann steht deren Sicherheit halt auch einfach über seinem Bedürfnis, das jetzt alles weitermachen zu können.
Ja, finde ich auch. Also gerade der Dschungel, da sind die ja so auf allerengstem Raum, die können da überhaupt nicht weg. Da finde ich, sollte Sicherheit ein riesengroßer Aspekt sein und das ist jetzt gerade nun mal wirklich nicht gegeben. Und ich finde auch echt, man muss sich da nicht in einen Podcast setzen und darüber sich beschweren, wie unfair das jetzt gerade ist und wie sehr er darunter leidet. Weil ich meine, ne, es gibt jetzt noch kein Gerichtsurteil, dennoch ist er ja nun mal auch jemand, wo man sich das sehr gut vorstellen kann. Also wir haben ja schon Verhaltensweisen von ihm gesehen im Fernsehen, wo man denkt, kommt jetzt alles nicht so wahnsinnig überraschend. Und was auch nicht immer ein Anzeichen sein muss. Ganz viele sind auch übergriffig oder sind häusliche Gewalttäter, von denen man es gar nicht vermutet. Oft sind das ja auch so super charmante, nette Kerle. Aber ich finde es absolut anmaßend zu denken, wir sollen jetzt auch noch Mitleid mit ihm haben. Und ich finde es auch ganz schlimm, dass Leute dann ernsthaft auch den da weiter supporten, weil es ihr habt davon nichts. Es gibt auch genug Reality-TV-Stars, es gibt auch genug, weil ihr jetzt bei Chris Brown andere Konzerte, zu denen man gehen kann. Ganz verrückt finde ich aber auch so Fälle, wo die wir nie als Täter richtig registriert haben, wie ja zum Beispiel Brad Pitt, wo es ja auch Vorwürfe im Raum gibt, dass er Angelina Jolie und den Kindern gegenüber gewalttätig war. Und trotzdem ist Brad Pitt in der öffentlichen Wahrnehmung überhaupt nicht als Täter abgestempelt, obwohl wir ja eigentlich schon als Gesellschaft sagen, wir finden Gewalt gegen Frauen und Kinder ganz, ganz schlimm. Aber ich finde, der hat irgendwie nie den Ruf bekommen, oder? Hast du Brad Pitt so abgespeichert als Täter?
Nee, absolut nicht. Und ich glaube, das spielt auch auf einen ganz wichtigen Punkt ein, auch was du gerade schon gesagt hast, dass es bei Yasin ganz viele Anzeichen gab oder vermeintliche Anzeichen gab, dass es schon passt, zumindest in meinem Kopf und wahrscheinlich auch in deinem Kopf. Aber ich glaube, dass wir da Ausnahmen sind, denn ich könnte mir vorstellen, dass einer der Gründe, warum wir Männern immer wieder so viel verzeihen oder Frauen nicht glauben und wenn wir denen dann doch irgendwie vielleicht ein bisschen glauben, die Männer dann wieder ganz schnell rehabilitieren, halt auch immer noch ist, dass wir diese ganz klaren Stereotype darüber haben, was ein sexueller Übergriff ist und auch wie Täter aussehen. Und ich gender das jetzt absichtlich nicht, weil in unserem Kopf Täter halt einfach immer Männer sind, weil wir so ein ganz klares Bild durch Medien, durch Filme, durch das, was uns so kommuniziert wird, haben, wie das abläuft, ne? Und eigentlich ist so dieses klassische Bild ja, dass wir denken, okay, sexueller Übergriff, das ist nur dann ein echter Übergriff, wenn es ein Mann ist, der irgendwie psychisch nicht richtig im Kopf ist, der irgendwie ein komischer Loser ist, der sonst keine Frauen abkriegt, der komisch ist, der keine sozialen Kontakte hat, der böse ist und der springt dann auf einmal aus einem Gebüsch auf eine Frau, die er, mit der er noch nie zuvor eine Interaktion hatte, die er nicht kennt. Die Frau, über die haben wir auch klar vorstellen, die sollte am besten jungfräulich sein. Nicht knapp angezogen, ganz nicht anzüglich. Am besten keine sexuelle Erfahrung vorher auch. Und auf die springt er auf einmal drauf. In der dunklen Ecke, in irgendwie so einem dunklen Alleyway. Und dann ist es ein echter sexueller Übergriff. Dann gehen wir davon aus, dass es in Ordnung war. Wir glauben der Frau, wir sagen, das ist ein schrecklicher Typ. Aber weil wir halt dieses klare Bild im Kopf haben, sobald dann eine Situation kommt, die davon abweicht, dann sagen wir, ja, das passt ja aber nicht so ganz. War es dann wirklich ein echter Übergriff? Weil das passt ja gar nicht so ein Bild. Das ist ja total untypisch. Aber das Krasse an der Sache ist, dass was wir als typisch in unseren Köpfen abgespeichert haben, ist ja keine typische Situation, wenn wir uns die Daten angucken, dann laufen die meisten sexuellen Übergriffe einfach so nicht ab. Es sind ja meistens, kennen Frauen die Täter, es ist meistens so, dass die vorher schon irgendwie eine Beziehung miteinander haben. Es ist meistens nicht so schwarz-weiß, es ist oft nicht so, dass man irgendwie sagen kann, ja, der kam jetzt irgendwie auf sie draufgesprungen, aus einem Gebüsch und sie hat klar Nein gesagt, aber er hat es nicht akzeptiert, sondern es sind so, ja, es sind auch einfach so Grauzonen. Und woran ich immer wieder denke, ist, dass es so Forschung dazu gibt, wo Frauen befragt werden, hast du schon mal sexuelle Übergriffe erlebt? Und dann sagen halt ja die meisten Frauen, oder nicht die meisten Frauen, viele Frauen sagen, nee, habe ich noch nicht erlebt. Wenn man denen dann aber eine Liste gibt von Sachen, die sexuelle Übergriffe sind, also zum Beispiel mein Partner hat sich auf mich gelegt und hat mich einfach geküsst, obwohl ich das nicht wollte, oder der hat mich zu Sex gedrängt oder der hat mich angefasst, obwohl ich das nicht wollte. Der hat einfach weitergemacht, obwohl ich Nein gesagt habe. Dann sind es unfassbar viele Frauen, die das schon mal erlebt haben. Die labeln das aber halt einfach nicht als sexuellen Übergriff, weil das nicht in unser Bild reinpasst davon, wie ein Übergriff aussieht.
Ja, andersrum gibt es das auch. Also dass auch wenn man Männer befragt, ob sie jemanden vergewaltigen würden oder einen sexuellen Übergriff verüben würden, dann sagen die ganz klar, nein, würden sie niemals machen. Aber wenn man das anders nennt, aber dasselbe beschreibt, dann sagen doch einige, doch, das würde ich machen.
Mhm.
Ich glaube, es ist wirklich ganz genau das, was du sagst, dass wir so eine falsche Vorstellung davon haben, was das ist, weil es ist ja zum Beispiel auch ganz viel dieses Drängen, immer wieder zu fragen. Man hat einmal Nein gesagt und dann wird aber immer weiter gefragt. Auch Abhängigkeiten. Es gibt nun mal einfach auch nicht jede Situation, in der man Nein sagen kann. Oft hat es dann große Konsequenzen und oft muss ja auch gar keine Gewalt ausgeübt werden. Es reicht ja zu wissen, die kann es jetzt geben. Es ist eine Option, dass diese Situation jetzt gewalttätig wird. Und allein das, finde ich, das hat man auch schon erlebt. Also auch, dass Männer einmal irgendwie nach der Telefonnummer fragen und man sagt Nein und dann werden die richtig, richtig wütend. Und darum ist man es ja schon gewohnt, dann zu lügen und zu sagen, nee, ich habe einen Freund oder sich irgendeine andere Ausrede einfallen zu lassen. Weil man weiß, wenn ich jetzt jemand ablehne, die können dann wütend werden. Und wenn es dann aber schon so eine intime Situation ist, da schwingt ja genau dieselbe Angst mit. Und das müssen wir dann schon berücksichtigen, dass man dann nicht immer die freie Wahl auch hat, Nein zu sagen. Oder es fühlt sich auf jeden Fall dann oft, glaube ich, ganz, ganz schwer an. Und Frauen machen sich auch immer sehr viel Schuldgefühle da, wo gar keine Schuld ist, weil das ja auch gesellschaftlich so antrainiert ist. Weil wir, also Frauen hören das ja de facto aus ihrem Umfeld, diese Vorwürfe, und das ist dann ganz schwer, sich das nicht anzunehmen. Also zum Beispiel während Corona, da war das an den Hilfetelefonen eine ganz schlimme Zeit, weil es war halt draußen alles zu, man konnte nirgendwo hingehen. Es gab ja auch die Zeit, wo man nicht mal irgendwie zu zweit groß sich draußen aufhalten durfte oder besonders lange. Und darum haben ganz viele Treffen zu Hause stattgefunden. Oder man ist eine Runde spazieren gegangen und ist danach halt zu jemandem nach Hause gegangen. Und wenn da was passiert ist, dann waren die Vorwürfe und die Schuldgefühle so groß bei so vielen, wo man sagen muss, es gab ja keine Alternative. Also was hättet ihr machen sollen? Also man kann ja auch nicht sagen, man datet jetzt ein Jahr gar nicht. Wenn man so ein Bedürfnis auch nach Nähe hat. Und trotzdem geht es dann natürlich ganz, ganz schnell, dass man sich dann so Vorwürfe macht, weil das Umfeld natürlich dann auch sofort sagt, ja, aber das war ein fremder Mann aus dem Internet, warum bist du jetzt zu dem nach Hause gegangen?
Ich würde nochmal ergänzen, selbst wenn gerade kein Corona ist, ne, selbst wenn du überall hingehen kannst, wenn du einen Mann zu dir nach Hause einlädst, das rechtfertigt ja nichts, was dann passiert.
Ja, ganz genau. Also eine Vergewaltigung findet dann statt, wenn ein Vergewaltiger dabei ist. Das ist der einzige Faktor. Alles andere ist egal, was man anhatte, wo man war, was für Zeichen man gegeben hat. Also wenn jemand übergriffig ist, sich keine Zustimmung einholt, das ist das Problem. Alles andere, daran kann man nichts ändern.
Und das Absurde an der ganzen Sache ist ja, dass man auch immer wieder hört, und das höre ich auch immer wieder oft, die verrückten Feministinnen, die stellen Männer alle unter Generalverdacht. Heutzutage Frauen, die gehen davon aus, jeder Mann ist ein potenzieller Täter und dass das irgendwie die Romantik kaputt macht und die Liebe und diese ganzen Sachen. Wenn Frauen das aber nicht machen, also wenn Frauen nicht davon ausgehen, dass per Default jeder Mann ein potenzieller Täter ist, sondern vertrauen und sagen so, nee, ich gehe vom Besten aus. Ich gehe davon aus, dass du ein netter Typ bist und klar, deswegen können wir bei mir zu Hause noch einen Tee trinken. Und dann passiert was, dann wird nicht gesagt so, hey, ja, natürlich, die hat halt nicht alle unter Generalverdacht gestellt, die hatte ein gutes Männerbild. Natürlich hat die den zu sich nach Hause eingeladen. Nee, dann wird dann gesagt, ja, nee, du bist ja aber auch selbst schuld dran. Wie kann man denn so blöd sein und sowas machen? Also von uns wird erwartet, dass wir allen Männern von vornherein ansehen, ob die gefährlich sind oder nicht. Und wenn wir es nicht machen, wenn wir diese Fähigkeit nicht haben, die niemand hat, dann sind wir auf einmal selbst schuld.
Das finde ich so verrückt. Also wie wenig Vertrauen die Leute in Männer haben, die sowas sagen, finde ich halt auch Wahnsinn. Also die dann sagen, ja, aber das hätte man doch wissen müssen. Männer sind halt so, denke ich auch. Also die krassen Feministinnen, die ich kenne, denken nicht, alle Männer sind Vergewaltiger. Aber ihr sagt das jetzt in dem Moment. Ihr sagt, wir sollen davon ausgehen. Und auch dieses, naja gut, dann hatte der sich vielleicht nicht unter Kontrolle, wo ich auch denke, also wie wenig Vertrauen habt ihr in Männer, dass sie es nicht schaffen, nicht sexuell übergriffig zu sein? Dass sie sich so doll kontrollieren müssen, dass wenn die sich dann einmal kurz nicht am Riemen reißen, dann rutscht denen so ein Übergriff raus. Das kann ja nicht euer Ernst sein.
Bin ich absolut bei dir. Aber was denkst du denn, wieso schaffen die das, sich dann immer wieder zu rehabilitieren?
Ich glaube, das liegt ganz doll was du eben gesagt hast, an diesem Bild von einem Täter. Ich glaube, ganz viel davon ist auch ein Schutzmechanismus. Ich glaube, wir wollen diesen Männern das auch verzeihen und denken, das ist ja alles gar nicht so schlimm, weil wie schlimm wäre das? Also in dieser Welt, in der wir leben und wir hören so viele Geschichten, ich glaube, wenn man das alles dann so anerkennt und sagt, oh Gott, da sind wirklich unglaublich viele Täter da draußen unterwegs, das, glaube ich, macht ganz viel mit den Sicherheitsempfinden. Und ich glaube, das ist dann schon irgendwie beruhigend, wenn man sich dann einreden kann, ach, das ist ja alles gar nicht so schlimm gewesen und ach, meine Güte, dann gehe ich da jetzt halt aufs Konzert. Das ist ja alles verjährt, ich kann das jetzt für mich verdrängen. Weil dieses Gefühl, oh Gott, so viele Täter haben so eine große Plattform, das macht mir schon Angst. Und ich glaube, so geht es anderen auch. Was glaubst du?
Ich stimme total mit dem überein, was du gerade gesagt hast. Und ich glaube, eine Komponente ist ja auch nochmal, also auf jeden Fall dieses Sicherheitsgefühl, aber eine Komponente auch nochmal, dass wenn wir anerkennen, dass die Frau nicht selbst schuld war, dass es nichts gab, was sie hätte machen können, dann heißt das ja, dass es uns genauso passieren kann und dass wir nichts dagegen machen können. Und das macht ja unfassbare Angst. Und wenn wir uns einreden können, die Frau war selbst schuld. Wieso war Rihanna so blöd? Wieso ist sie denn da geblieben? Vielleicht hat die ihn auch provoziert. Vielleicht hat die irgendwie was in ihm getriggert. Vielleicht hat sie es auch übertrieben. Dann gibt uns das ja so eine innere, so eine vermeintliche Sicherheit, keine echte Sicherheit, sondern eine vermeintliche Sicherheit davon, dass uns das nicht passieren kann. Ich denke da auch immer an diesen Madeleine McCann-Fall, dieses junge Mädchen aus England, was in Portugal verschwunden ist. Da gab es ja auch innerhalb von kürzester Zeit diese Theorien, dass die Eltern das selber waren. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich auch davon getrieben war, von diesem Gefühl von, wir möchten glauben, dass die Eltern das waren. Denn wenn die Eltern das nicht waren, wenn die keine Schuld hatten, dann heißt das ja, dass es allen passieren kann. Und ich glaube, so ähnlich könnte es auch sein bei sexuellen Übergriffen, dass es einfach besser ist oder vermeintlich besser ist, sich für den ersten Augenblick besser anfühlt, wenn wir uns einreden können, dass die Frau selber schuld war und dass es eigentlich gar nicht alles so schlimm war. Aber halt auch wichtig zu sagen, das fühlt sich im ersten Moment besser an. Langfristig ist es auf gar keinen Fall besser, weil das ja langfristig dazu führt, dass wir uns nicht mit den anderen Frauen solidarisieren und dass sich dann langfristig halt auch sich nichts ändert und wir dann wirklich halt alle nicht sicher sind.
Ganz genau. Ich glaube, 100% richtig, dass es dazu führt, wir denken, je mehr Schuld bei den Frauen ist, desto weniger kann uns das passieren. Ich glaube, daher kommen auch diese Vorwürfe an einen selber. Ich glaube, daher kommen auch dieses krasse Schuldgefühl, weil man sich da halt ja auch dann einreden kann, oh Gott, ich habe hier einen Fehler gemacht, ich habe mich in eine Gefahrensituation begeben und wenn ich das nicht mehr mache, dann kann mir das nie wieder passieren. Und ich glaube, das kommt alles aus so einem ganz dollen Schutzbedürfnis raus. Und trotzdem führt es natürlich dazu, dass gewalttätige Männer immer weiter sich in der Gesellschaft aufhalten können, ohne Schwierigkeiten. Und das fände ich schon, das würde ich mir schon so richtig wünschen, auch gar nicht nur berühmte Männer, sondern wirklich auch so im sozialen Umfeld, dass wenn es solche Vorwürfe gibt und auch berechtigte Vorwürfe, also es gibt ja wirklich viele Fälle, die ich kenne, wo es von ganz vielen verschiedenen Seiten kommt. Und wenn wir das anerkennen würden und wirklich sagen, ich interagiere jetzt mit dir nicht mehr, ich möchte mit dir nicht befreundet sein, ich glaube schon, dass sich dann auch was ändern würde.
Das glaube ich auch. Mir fällt auch bei dem Thema immer noch die Theorie der kognitiven Dissonanz ein. Du kennst sie wahrscheinlich, aber für die Zuhörenden, die die nicht kennen, das sagt im Grunde genommen, sagt die aus, dass wir immer das Gefühl haben wollen, dass das, was wir denken und das, was wir machen, dass das so im Einklang miteinander ist und dass wir einfach eine Person ist, die zu ihren Werten steht und die in Line mit ihren Werten handelt. Wenn wir dann aber feststellen, okay, das, was ich eigentlich glaube, wer ich bin und das, was ich mache, das steht nicht im Einklang, dann müssen wir irgendwie, dann entsteht diese Dissonanz und die wollen wir dann reduzieren. Ich mache das jetzt mal an einem Beispiel fest, dann klingt es nicht mehr so abstrakt. Zum Beispiel, wir glauben von uns, wir sind jemand, der gerne, der Tiere liebt, der sehr empathisch ist und auf Tierwohl bedacht ist. Und gleichzeitig essen wir aber Fleisch und wissen, dass das nicht in Einklang ist mit dem Tierwohl. Dann müssen wir halt, dann haben wir halt eine Dissonanz, die entsteht und die müssen wir irgendwie reduzieren. Wir können dann halt entweder aufhören, Tiere zu essen oder wir können uns davon versuchen zu überzeugen, dass Tiere essen eigentlich gar nicht so schlimm ist, dass die nicht leiden, dass das man ja vielleicht auch braucht für den Spezieserhalt oder was auch immer man sich da konstruieren kann, warum jetzt Tiere essen in Ordnung ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch was ist, was in diesen Fällen von übergriffigen Männern, was da irgendwie auch mit reinspielt. Jetzt zum Beispiel angewandt auf Yassin als Fall, dass wir vielleicht Yassin gesehen haben in den letzten Jahren und uns gedacht haben, oh, witziger Typ, der ist heiß, ich finde den lustig, ich gucke dem gern zu, ich mag den, ich finde den sympathisch, ich kann mir irgendwie vielleicht da mir vorstellen, wie ich mit dem feiern gehe oder wie ich einen guten Abend mit dem verbringe. Vielleicht auch wieder kann ich mir vielleicht vorstellen, dass ich in einer Beziehung mit dem bin. Und dann kommt dieser Vorwurf raus. Und dann habe ich halt diese Widersprüche, weil ich glaube wahrscheinlich auch von mir, dass ich jemand bin, der keine Vergewaltiger oder keine übergriffigen Menschen mag. Und das glaube ich von mir. Und gleichzeitig gibt es dann diese Vorwürfe. Und ich muss dann diese Dissonanz irgendwie reduzieren. Und dann kann ich entweder sagen, ja, dann kann ich ihn jetzt nicht mehr toll finden. Oder ich kann halt sagen, die Vorwürfe stimmen nicht. Und deswegen macht man es halt, glaube ich, lieber, dass man sagt, ja, die Vorwürfe, die können ja nicht stimmen, weil ich bin ja niemand, der einen mutmaßlichen Vergewaltiger toll finden würde. Und deswegen kann das auch nicht sein.
Super spannend. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich glaube, da passiert echt so viel in den Köpfen, um das ganze Patriarchat aufrechtzuerhalten, weil das ja so krass gesellschaftlich akzeptiert ist einfach. Und ich glaube auch, dass es so in den aktuellen politischen Entwicklungen, also wir haben auch gesehen, wie Markus Söder sich frauenverachtend äußert. Ich glaube, dass das jetzt gerade eher noch stärker werden wird.
Ist keine einfache Zeit, in der wir leben.
Nee, ich hatte ja eigentlich auch als Titel Rehabilitation toxischer Männer. Ich rutsche da natürlich immer sofort ab in gewalttätige Männer. Aber es gibt ja auch toxische Männer, die nicht gewalttätig sind. Und ich finde auch da ist die Anspruchshaltung viel zu niedrig. Also ich denke da jetzt zum Beispiel gerade an Giuliano aus Prominent getrennt, der jetzt ja auch gerade mit Bill Kaulitz feiern war und einfach ja ein schlechter Vater ist. Also es gibt ja Vorwürfe, dass er keinen Unterhalt zahlt, dass er auch nach der Geburt nicht für die Mutter da war. Und ich finde, das ist echt sowas, wo man merkt, gesellschaftlich hätten wir ganz andere Ansprüche an Frauen, gute Mütter zu sein, als an gute Väter. Wir wissen, der ist ein schlechter Vater und wir wissen eigentlich, dass wir Familienwerte hochhalten, dass es wichtig ist, sich um seine Kinder zu kümmern. Und trotzdem wirkt er dann ja doch immer wieder sympathisch und ich habe das Gefühl, dass der so gar nicht, also das ist irgendwie gar kein Thema, wie der sich verhält, obwohl es ja absolut toxisch ist. Das scheint überhaupt gar keine öffentliche Debatte zu sein, ob das in Ordnung ist oder nicht. Das ist eine Debatte, die die Ex-Freundin führt. Und das scheint aber so ihr alleiniges, also ihr persönliches Thema zu sein. Sie hat damit jetzt zu tun, dass er sich nicht kümmert. Aber gesellschaftlich nehmen wir das absolut hin, wenn Männer schlechte Väter sind. Und da bei ihm, muss ich sagen, habe ich es auch dann an mir selber gemerkt. Der wirkt dann ja immer wieder sympathisch und lustig. Und dann vergisst man das voll schnell wieder. Aber eigentlich, finde ich, müssten wir Männer wirklich zu einem viel, viel höheren Standard halten, als sie es gerade gehalten werden. Gerade auch solange sie alle Machtpositionen haben oder so viele, sollten wir doch erwarten können, dass sie auch gute Menschen sind.
Ich erwische mich bei Giuliano da auch immer wieder, dass ich irgendwie dann denke, ach ja, aber der ist ja auch noch sehr jung. Der hat ja auch noch nicht so viel Erfahrung. Und vermutlich, wenn sie das Gleiche machen würde, würde ich es anders beurteilen.
Aber um das Thema abzuschließen, also ich finde so für die Rehabilitation toxischer Männer, es ist vorbei, wir brauchen keine Cancel Culture, ich bin auch kein Fan vom Canceln, aber ich finde wirklich, wir sollten ein bisschen höhere Ansprüche an Männer haben und wirklich auch überlegen, wem geben wir eine Plattform und wer nicht, wer sollte in diesen Formaten sein und wer kann auch mal ein bisschen pausieren oder wie könnte das Ganze auch mehr eingeordnet werden? Also es gibt ja schon auch vieles, was absolut unkommentiert im Raum stehen gelassen wird. Und das sind ja voll oft so Reality-TV-Formate. Es sind auch Podcasts von irgendwelchen Typen, wo solche Aussagen getätigt werden können. Und es hat überhaupt keine Konsequenzen. Also das wünsche ich mir, dass wir sowas einordnen, zur Rede stellen und nicht unkommentiert lassen und ein bisschen aussuchen, wem wir welches Mikrofon hinhalten. Dann haben wir noch zwei aktuelle Themen aus der letzten Woche. Und zwar ist letzten Mittwoch wurde Charlie Kirk, ein 31-jähriger Rechtspopulist, erschossen, während er gerade als Gastredner auf dem Campus der Utah Valley University in Orem gesprochen hat. Kirk steht in enger Verbindung zu Trump und der MAGA-Bewegung. Er hat bereits mit 18 Jahren die Organisation Turning Point USA gegründet, womit er an Highschools und Universitäten rechtskonservative und extrem rechte Ansichten verbreitet. Kirk hat Millionen FollowerInnen auf seinen Social-Media-Kanälen und Podcasts und jetzt plant seine Frau, diese Bewegung und auch die Kanäle weiterzuführen. Kirk ist besonders aufgefallen mit Aussagen wie zum Beispiel zu Taylor Swifts Verlobung, hat er gesagt, reject feminism, submit to your husband, Taylor, you are not in charge. Oder er wurde auch einmal gefragt, was wäre, wenn deine 10-jährige Tochter schwanger wäre aufgrund einer Vergewaltigung? Da hat er gesagt, ja, das Baby würde geboren werden. Übrigens auch dann immer in so einer sehr passiven Sprache. Nicht meine Tochter müsste das Kind auf die Welt bringen, sondern das Kind würde geboren werden. Und er fällt auch natürlich sehr auf durch Rassismus, durch Transfeindlichkeit. Da hat er zum Beispiel auch schon gefordert, wir sollten Nürnberg-Style-Verfahren haben für alle Doktor, die Gender-Affirming Care machen. Er ist auch für öffentliche Exekutierungen und findet auch, dass Kinder dabei zusehen sollten. Also er hat sehr, sehr radikale Ansichten, absolut im ganz, ganz rechten Spektrum. Ein sehr, sehr gefährlicher Mann. Jetzt ist rund um seinen Tod aber eine Diskussion auf Social Media ausgebrochen. Darf man sich darüber freuen? Wie siehst du das?
Okay, das ist natürlich eine riesige Frage. Ich weiß auch nicht ganz, ob ich die beantworten kann. Und deswegen versuche ich mich einfach mal durch ganz viele andere Fragen da ganz geschickt herauszuwinden. Und zwar habe ich das Gefühl, dass so durch diesen Fall wir gerade so voll ganz viele gesellschaftliche Fragen diskutieren, dass wir anhand von diesem Fall ganz viele verschiedene Themen diskutieren und irgendwie meiner Meinung nach verschwimmt das gerade auch total und es ist zwischendurch gar nicht richtig klar, worüber wir überhaupt reden. Ich habe das Gefühl, dass Leute da auch ein bisschen aneinander vorbei diskutieren. Ich weiß nicht, ob gewollt oder ungewollt, wahrscheinlich beides. Also ich habe das Gefühl, da steckt einfach total viel drin. Also erstmal ja diese persönliche Ebene, wo man sich fragt oder wo wir uns, glaube ich, alle fragen müssen, ist es okay, schlecht über Tote zu sprechen? Ich bin damit aufgewachsen, dass das überhaupt nicht in Ordnung ist. Ich denke auf jeden Fall, dass das diskussionswürdig ist und ich würde da nicht zustimmen. Die zweite Frage ist ja auch, ist es okay, nicht traurig zu sein, wenn jemand stirbt, den man nicht mag? Und halt auch, wie halten wir diesen Widerspruch aus, dazwischen einerseits nicht traurig zu sein, trotzdem aber vielleicht Empathie mit den Angehörigen irgendwie aufzubringen? Also ich habe das Gefühl, auf so einer persönlichen Ebene stecken da ganz viele Fragen drin. Und dann gibt es natürlich noch so diese gesellschaftliche Ebene, wo ganz viele Leute sich ja gerade fragen, über wessen Tod berichten wir und wie berichten wir darüber? Was ist für uns wichtig und was ist anscheinend nicht für uns wichtig? Denn ich habe ganz viele Vergleiche schon im Internet gelesen, dass jetzt viele Leute Anteilnahme bekunden, die aber bei ganz vielen anderen Fällen sehr leise eher geblieben sind. Und halt auch die Frage, wie drückt man halt Mitgefühl für Hinterbliebene aus, ohne so unter den Tisch fallen zu lassen, was jemand vielleicht auch für ein schlechter Typ war. Und ich habe das Gefühl, dass man das oft sieht, wenn irgendwie jemand ums Leben kommt, der halt auch eine schwierige Vergangenheit hatte, dass die einfach ausgeblendet wird und dass jede Person, die dann darauf aufmerksam macht, dass die ein bisschen geschämt wird und gesagt wird, so ja, nee, jetzt der oder die ja jetzt tot, so kann sie jetzt nicht drüber sprechen, wir wollen uns jetzt einfach nur nett erinnern. Und das finde ich tatsächlich auch schwierig, vor allem bei so einer großen Figur. Und die wichtigste Ebene, würde ich sagen, ist ja dann auch nochmal diese politische Ebene. Und die Frage, was das jetzt für uns alle bedeutet, wenn auf einmal ist es ja nicht, ne, aber wenn so offensichtlich politische Gegnerinnen ermordet werden. Und was macht das mit uns und was bedeutet das für uns? Und ja, also in diesem ganzen Fall, finde ich, stecken richtig viele Fragen und auf viele von denen habe ich vielleicht auch keine Antwort. Wie siehst du das?
Ich finde es auch total schwer zu beantworten. Also ich finde, eine Ermordung zu zelebrieren, auch sehr schwierig. Ich finde es aber absolut gerechtfertigt zu sagen, das ist jetzt kein Tod, den man groß betrauert, weil er ist nun mal eine absolut gefährliche Person, der ja wirklich, dessen Aussagen reale Konsequenzen haben auf das Leben von Menschen. Und die USA ist ja nun mal gerade an sich ein sehr gefährlicher Ort für People of Color, für Transmenschen, auch für andere LGBTIQ-Personen, auch für Frauen. Und wenn da jemand so eine öffentliche Hetze, die ja auch primär sich an Jugendliche richtet, verbreitet, dann ist das schon sehr, sehr gefährlich, weil das sind ja nicht nur leere Worte, sondern ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch zu realer Gewalt im echten Leben führt, wenn jemand so einen krassen Hass verstreut mit so einer extremen Reichweite, dass man dann sagt, man ist da jetzt nicht traurig, dass das passiert ist. Vor allem glaube ich schon, dass wir jetzt gerade auch sehr doll abstumpfen im Moment, weil wir kriegen ja auch den Genozid in Gaza gerade als Livestream gezeigt auf Social Media. Wir sehen jeden Tag ganz viele schlimme Todesfälle, Ermordungen. Und ich glaube, darum lässt es einen dann doch auch sehr kalt. Aber es ist natürlich krass, dass es so eine große politische Figur ist, die auch in der Trump-Regierung eine große Bedeutung hat. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass dieser ganze Mord und so wie er auch inszeniert wird, sehr, sehr gefährlich sein kann, weil ja jetzt seine Frau auch plant, es weiterzuführen, was ich auch absurd finde unter dem Aspekt, dass er ja auch zu Taylor Swift gesagt hat, du sollst dich deinem Mann unterwerfen, Frauen sind nicht in Führungspositionen und sollten übrigens auch in der Ehe nichts zu kamellen haben, dass er ja offensichtlich eine Frau geheiratet hat, die doch auch Ambitionen hat, in der Öffentlichkeit zu stehen. Also eigentlich das Familienbild, was er propagiert, da sollte die Frau jetzt eigentlich nur zu Hause sein und weinen und seinen Tod betrauern und sich um die Kinder kümmern und nicht jetzt eine politische Person werden. Ich glaube, ich fand es auch ganz spannend, wer der Täter war, dass es eben auch ein junger weißer Mann aus einer republikanischen Familie war. Vorher wurde ja schon ganz doll probiert, das Muslime in die Schuhe zu schieben oder Transpersonen oder People of Color. Und ich glaube, wäre das wirklich eine Person aus dieser Personengruppe gewesen, die von der MAGA-Bewegung so gehasst wird, glaube ich, hätte das nochmal viel, viel krassere Auswirkungen gehabt. Aber mein Eindruck ist, dass auch das so ein junger weißer Mann ist, aus einer republikanischen Familie, dass auch das dem Ganzen keinen Abbruch tut. Also ich habe so ein bisschen Angst davor, was jetzt kommt. Ich habe das Gefühl, dass das die Leute noch viel mehr radikalisiert als ohnehin schon. Wie siehst du das?
Ich habe ganz genau die gleiche Angst. Es hebt es nochmal auf so ein ganz anderes Level. Ein Level, vor dem ich richtig Angst habe und auf das ich es gar nicht komme, wo ich nicht möchte, dass es hinkommt.
Mhm. Ja, das ist auch echt meine größte Angst. Also das finde ich auch viel relevanter als die ganzen anderen Diskussionen. Darf man sich darüber jetzt freuen oder nicht? Ist auch egal, weil es hat im Internet ja nun mal auch irgendwie jeder irgendwie eine Plattform. Jeder kann in die Kamera sagen, was hat man jetzt in dem Moment gefühlt. Und wenn man sich jetzt nun mal gerade in dem Moment gefühlt hat, dass jemand, der aktiv gegen dich und wer du bist, gehetzt hat, verstehe ich das total. Ich verstehe vor allem auch die Videos, wo die Leute sagen, du hast dich noch nie geäußert zu Menschen, die gestorben sind, zu politischen Bewegungen. Noch nichts hat dich dazu gebracht, im Internet deine politische Meinung kundzutun oder dich für jemanden einzusetzen. Aber jetzt ausgerechnet für Charlie Kirk das zu tun, das verstehe ich schon, dass das Leute sehr aufregt. Weil das zeigt ja dann schon echt doll eine politische Haltung.
Ist auch einfach ein Statement. Also egal, ob man sich jetzt oft politisch äußert oder nicht, so offen seine Trauer zu bekunden, ist natürlich ein Statement.
Finde ich auch.
Ich will jetzt keine Fake News verbreiten, aber welche Partei war das nochmal, die das auch sehr offen auf ihrem Instagram-Account gemacht hat? Weißt du das?
Ja, von der CDU eine Frau.
Mhm. Ich hatte das Gefühl, dass ich das auch von der Jungen Union gesehen habe.
Ja, das kann gut sein, es passt ja rein.
Es hat für mich auch ins Bild gepasst und gleichzeitig will ich dazu sagen, ich habe das nicht verifiziert. Ich habe das war in meinem Feed und ich dachte mir so, oh mein Gott, natürlich. Ich habe mir aber die Quellen nicht genau angeguckt. Also nehmt das nicht einfach so hin. Ich möchte dazu sagen, dass ich das nicht richtig verifiziert habe. Aber es passt natürlich irgendwie rein.
Ja, aber ich gucke das nochmal nach und schreibe dazu was in die Shownotes, weil ich habe das auch gesehen, mehrere Posts dazu. Und das finde ich schon auch krass. Also warum muss man sich jetzt als eine deutsche Partei dazu verhalten? Also es gibt wirklich gerade andere Themen und es gibt auch, also es gab ja auch mehrere Angriffe auf SchülerInnen allein zu der Zeit in den USA. Also dass das dann so gar keine Medienpräsenz hat, aber diese Ermordung schon zeigt schon, was das politische Klima, an dem wir gerade sind.
Und wie macht das auch, also mir gibt es wirklich zu denken, weil ich das Gefühl habe, als PolitikerInnen in Deutschland, da weißt du ja, dass alles, was du sagst, dass das irgendwie bei den Menschen, die du gerne von dir überzeugen willst, ankommt und dass es eine Wirkung hat. Und wenn du dann so offen und vor allem so ausladend dein Mitgefühl dafür bekundest und sagst, wie traurig das jetzt ist, gehst du ja wahrscheinlich schon, also da musst du ja Annahmen getroffen haben über die Leute, die du erreichen willst. Und ich würde mich jetzt einfach mal so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, dass das ja schon bedeuten würde, oder zumindest kann man das vermuten, dass du dann davon ausgehst, dass deine WählerInnen, deine Hauptzielgruppe, dass sie denken, dass es ein toller Typ war.
Sicher. Das glaube ich auch. Also das macht man ja wirklich, um Wählerschaft zu erreichen. Und der hat ja nun mal eine riesige Plattform. Also das, glaube ich, das ist kein Zufall, dass man sich dazu dann verhält. Vor allem, also es gibt natürlich auch Gründe. Also wenn jetzt ein Präsident erschossen werden würde, dann müssen sich natürlich auch Mitglieder der Bundesregierung dazu verhalten. Aber so einer Person mit einer politischen Funktion war er ja nicht. Also er hat eine politische Bedeutung, aber er hatte keine politische Funktion. Und es gibt jetzt keine diplomatischen Gründe, warum sich dazu jemand irgendwie verhalten müsste. Und es war jetzt ja auch niemand aus der Bundesregierung, sondern es war ja aus irgendeinem lokalen Partei, aus irgendeiner lokalen Parteigruppe. Also es war überhaupt nicht nötig. Der einzige Grund, sowas zu machen, war ja wirklich nur für die Wählerschaft. Und ich glaube schon, dass da jetzt gerade ganz viel passiert. Also genauso wie die frauenfeindlichen Äußerungen von Markus Söder. Ich glaube, das ist schon, weil man genau die Wählerschaft erreichen will, die halt so ein bisschen rechts und ein bisschen frauenfeindlich ist und vielleicht auch nicht nur ein bisschen.
Ja, damit triffst du den Nagel auf den Kopf.
Und ich hatte zum Abschluss aber auch noch ein drittes Thema, was mich jetzt aktuell sehr beschäftigt. Und zwar, Enisa Amani hat sich der internationalen Hilfsflottille Global Summit Flotilla in Richtung Gazastreifen angeschlossen. Mit an Bord sind rund 300 AktivistInnen, die mit Booten Richtung Gaza unterwegs sind. Eben bei Instagram habe ich gesehen, es geht jetzt auch tatsächlich los. Auf Instagram hat sie dazu geschrieben, mein Name ist Enisa Amani, ich bin in Tunesien, um mit der Global Summit Flotilla nach Gaza zu fahren. Ich brauche euch für diese Mission. Ihr seid mein Schutz und somit auch Schutz für die anderen auf meinem Boot. Ich bin deutsche Staatsbürgerin und gehöre zur deutschen Delegation. Wir segeln mit 42 Booten. Das Ziel ist, gewaltfrei und legal auf das Unrecht aufmerksam zu machen und Hilfe zu bringen in jeder Form. Mit dabei sind auch Greta Thunberg und Judith Scheid. Judith hat kürzlich auch einen Preis vom Grimme-Förderverein, der Donald Media Award, für ihre Medienkritik an der Berichterstattung zu Gaza bekommen. Allerdings wurde der dann auch wieder entzogen. Nach einer Mail der Kölnischen Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit an das Grimme-Institut und den klassischen Vorwürfen zu Antisemitismus, die es ja sehr oft in dem Zusammenhang gibt, für die es, soweit ich weiß, aber auch keine gute Begründung gab in dem Zusammenhang, sondern so ein KI-Dokument. Bevor wir dazu sprechen, wollte ich aber zu Gaza eine Sache noch sagen. Also ich verurteile die Kriegsverbrechen der israelischen Regierung und der Hamas sowie den Umgang der deutschen Bundesregierung damit. Ich finde es absolut unentschuldbar, grausam und bösartig, wie die israelische Regierung Menschen systematisch verhungern lässt, vertreibt und den Zugang zu medizinischer Versorgung verwehrt. Dieser Genozid sollte als solcher auch anerkannt werden. Ebenso sind auch die Angriffe auf Journalistinnen nicht zu vertreten. Dabei möchte ich aber ganz deutlich machen, dass meine Kritik der israelischen Regierung und nicht der israelischen Bevölkerung gilt. Und vor allem ist meine Kritik in keinster Weise auf die jüdische Gemeinde bezogen. Denn Antisemitismus hat hier keinen Platz. Dass die Hamas eine Terrororganisation ist und ebenfalls absolut abzulehnen, ist ja hoffentlich allen klar. Aber das sage ich trotzdem nochmal ganz deutlich, weil wir ja auch jetzt mittlerweile ganz oft erleben, dass wenn Leute sich für die Menschen im Gazastreifen einsetzen und gegen den Genozid, dass dann ganz oft das gleichgesetzt wird mit einer Sympathie für die Terrororganisation, wenn man sie jetzt nicht explizit gerade für die Kriegsverbrechen kritisiert. Dabei dachte ich immer, das wäre klar und offensichtlich, dass man auch viel Kritik an einem sogenannten demokratischen Staat für Kriegsverbrechen äußert. Darum, ich finde das super mutig, dass sich die Flottille auf den Weg macht. Ich finde es auch ganz beeindruckend, dass Enisa Amani sich da anschließt, weil sie hat natürlich absolut recht. Wenn sie mit an Bord ist, das bringt eine Öffentlichkeit, da muss darüber berichtet werden und das gibt natürlich ihr und dem Boot, auf dem sie ist, natürlich einen größeren Schutz. Trotzdem ist das Ganze unglaublich mutig. Und ich wollte einfach mal fragen, würdest du dich das trauen? Ich habe da viel drüber nachgedacht, ob ich mich das trauen würde.
Ich würde dir so gern sagen, natürlich. Ich habe auch schon drüber nachgedacht. Ich würde mich gern anschließen, weil das das ideale Selbstbild von mir wäre. Ich glaube, das wäre, wie ich gerne wäre. So furchtlos und unerschrocken. Und dass ich mich für Sachen einsetze, an die ich glaube. Und gleichzeitig ist die ehrliche Antwort, niemals. Niemals in diesem Leben. Also ich glaube, dafür bin ich auch einfach, ich weiß nicht, ob viel zu egoistisch, aber auch nicht mutig genug. Und ich glaube, gerade deshalb finde ich es auch umso bewundernswerter. Also ich weiß, als ich das erste Mal von Enisa Amani gehört habe, dachte ich mir auch, was für eine witzige Frau im Internet. Endlich mal eine witzige Frau. Endlich mal jemand, die zeigt, dass Frauen auch witzig sein können. Und vor allem in den letzten Jahren, finde ich, hat die ja echt viele coole Sachen gemacht und vor allem auch viele so einfach unfassbar mutige Sachen und sich mit Menschen angelegt, wo ich mich, weiß ich nicht, ob ich mich mit denen auch angelegt hätte, und die hat es einfach gemacht. Und dafür hat die auf jeden Fall meine ganze Bewunderung. Würdest du dich jetzt trauen auf dieses Boot?
Nee, würde ich auch nicht. Ich habe echt so viel drüber nachgedacht, weil es ist genau, wie du sagst, das würde so in mein Selbstverständnis passen. Aber ich würde mich das nicht trauen. Ich finde es so krass beeindruckend von Enisa Amani. Man merkt, die ist so furchtlos mutig. Die steht absolut hinter dem, was sie sagt, weil, dass sie dabei ist, das bringt natürlich eine unglaubliche Öffentlichkeit, aber es ist ja dadurch nicht gefährlich. Also das ist ja trotzdem ein absolut großes Risiko, was sie da eingeht. Und ich bin sehr, sehr beeindruckt. Ich finde, wir sollten ganz viel darüber sprechen. Ich finde, die Medienberichterstattung bis hierhin ist immer noch sehr dürftig. Darum dachte ich, nehme das heute auch nochmal als Thema mit auf. Einfach als Reminder im Podcast. Und ich dachte, vielleicht können wir nochmal gemeinsam überlegen, was wir machen können, um die Flotilla zu unterstützen. Also ich dachte, vielleicht kann man auf Instagram ein bisschen dazu posten. Aber ich dachte vielleicht auch gemeinsam mit der Community, wir könnten uns auch überlegen, weiß ich nicht, vielleicht könnte man dazu zum Beispiel an Medienhäuser schreiben oder die Instagram-Accounts von denen anschreiben und bitten, dazu zu berichten. Hast du noch Ideen?
Das finde ich schon mal eine sehr gute Idee. Mir fällt dabei gerade auf, dass wir das überhaupt nicht bei uns in der Story bis jetzt geteilt haben. Das werde ich nachholen.
Sehr gut, ich mache auch noch eine Story dazu. Und da gibt es ja auch ganz viele, also viele der AktivistInnen, die mit an Bord sind, machen dazu ja wirklich viel Content. Und ich glaube, solange die unterwegs sind, sollten wir das alle unterstützen mit unseren Kanälen und darauf aufmerksam machen, weil das ist ja ganz schrecklich, dass es diese Blockade weiterhin gibt und dass da Hilfsgüter nicht zugelassen werden. Das ist ja, was gezeigt werden soll, dass die Hilfsgüter eben nicht zugelassen werden, dass es keine Möglichkeit gibt, mit Booten nach Gaza zu kommen, ohne dass die israelische Regierung eingreift. Und das finde ich ganz wichtig, dass man darauf aufmerksam macht. Und ich finde, solange Enisa Amani da den Mut für uns alle hat, sollten wir gucken, wie wir das unterstützen können. Und falls ihr als ZuhörerInnen auch noch Ideen habt, schreibt uns die unbedingt in die Kommentare und das teilen wir auch alles sehr, sehr gerne.
Finde ich eine wunderbare Idee.
Enisa Amani, so furchtlos. Krass, ich finde die so beeindruckend. Ich finde, egal was die macht, ich bin, immer haut es mich aus den Socken. Also immer, wenn ich denke, man kann nicht noch beeindruckender sein, macht sie das Nächste.
Ich bin völlig bei dir.
Aber damit sind wir auch schon wieder durch für heute. Hat es dir Spaß gemacht, Dina? Ich bin immer noch sehr aufgeregt bei den Podcast-Folgen. Wie fandest du es?
Mir hat es total Spaß gemacht. Vor allem fand ich es richtig schön, dass ich einfach sitzen konnte und du alles im Griff hattest. Das liebe ich doch, wenn jemand anderes mal die Sachen im Griff hat.
So ist das ja sonst immer, wenn ich bei euch bin.
Sagen, Franzi hat auch, wir wechseln uns ja immer ab, ne, wer das gerade im Griff hat. Und Franzi hat es ja auch, wenn Franzi die Folge im Griff hat, ist es auch geil. Aber ich glaube, das fühlt sich trotzdem nochmal anders an, weil es ja trotzdem so unser Podcast ist. Ich denke so, okay, ist trotzdem, also Franzi hat zwar die Folge vorbereitet, aber trotzdem sind wir hier gemeinsam in Charge. Und wenn ich bei jemandem anderen zu Gast bin, also heute, da kann ich mich einfach mal zurücklehnen. Und du hattest alles im Griff und das fand ich richtig schön.
Schön. Auch vielen Dank, dass du dabei warst. Danke dir, es hat richtig Spaß gemacht. Und folgt den beiden unbedingt. Ich verlinke euch den Podcast, ich verlinke euch den Instagram-Account, ich verlinke euch auch nochmal Franzis Buch. Und Podcast hören, 5 Sterne geben, kommentieren, bei den Trashologinnen als auch hier. Und wir hören uns nächste Woche.
Bevor wir abschalten, ich finde, wir sollten eine kurze Minute uns nehmen. Okay, ihr braucht eigentlich nur 10 Sekunden. Jetzt in diesen 10 Sekunden, geht auf den Player, wo ihr gerade das hört. Klickt ihr auf den Namen vom Podcast. Wahrscheinlich hört ihr alle bei Spotify. Das heißt, ihr klickt jetzt auf The Monday Talks, dann diesen Player. Ihr kommt zur Seite von The Monday Talks, vom Podcast. Da klickt ihr jetzt auf Folgen, das ist links. Und dann ganz rechts, oben, sind 3 Punkte, da klickt ihr auch drauf. Und dann steht da Show bewerten. Da klickt ihr drauf und gibt 5 Sterne.
Man merkt, du bist der Profi. Vielen Dank an alle fürs Zuhören, fürs Bewerten, fürs Teilen in euren Storys. Ich sehe das immer alles und freue mich immer sehr.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ich... Es war richtig schön.
Vielen Dank. Tschüss.
Bis ganz bald.